Ja, meine Damen und Herren, auch ich begrüße Sie ganz herzlich, lieber Herr Fenske. Ich danke Ihnen für die wie immer wohlwollenden, einführenden Worte. Und nun spreche ich ein weiteres Mal unter dem, wie meine Frau immer etwas spöttisch anmerkt, Jugendbildnis. Das ist die Bibliothek des Konservatismus, die offenbar also vor dem älter, weiser und weißer werden, so wenig Respekt hat, dass das also stets und ständig zur Werbung verwendet wird. Sollten Sie also irritiert sein über mein tatsächliches Aussehen, bitte ich das zu entschuldigen. Trotz intensiver Arbeit in der Maske ist es nicht gelungen, den Zustand noch einmal herzustellen. So, jetzt zur Sache. Als dann, ich habe Ihnen etwas mitgebracht und ich nehme an, der eine oder andere hat das ebenfalls schon gesehen. Herr Lombard guckt jetzt ein bisschen verstört, mit dem ich zusammen die Zeitschrift Cato mache. Das ist keine Werbung, meine Damen und Herren. Das hier ist aber die aktuelle Ausgabe, wie soll man sagen, des überflüssigsten politischen Magazins in Deutschland, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Woche. Ich habe sie nur aus einem einzigen Grunde mitgebracht, um etwas gleich zu Anfang klarzustellen. Das Cover dieser Ausgabe macht etwas unmissverständlich deutlich, was die Gesamtproblematik dessen, was wir heute hier behandeln wollen, klarstellt. Das ist nämlich die Assoziationskette, rechts gleich Braun gleich Hitler gleich Auschwitz gleich Böse. Jenseits dieses Punktes, und das muss man ganz klar sagen, ist über den Begriff rechts kaum eine Verständigung möglich. Das hat verschiedene Gründe, auf jeden Fall ist dieser Sachverhalt kein ganz neuer. Ich werde Ihnen eine kleine Tour d'horizon der letzten 70 Jahre geben. In Deutschland ist dem Verdikt rechts eine besondere Schärfe eigen, denn hinter ihm lauert immer ein Superlativ, nämlich das Verdikt faschistisch, also verbrecherisch. Dieter E. Zimmer in der Zeit 1993. Der Kampf gegen rechts ist auch geprägt vom altbundesrepublikanischen Unernst. Die rechte Gefahr ist etwas, das den permanenten Alarmzustand der Öffentlichkeit rechtfertigt, als gehe es um die Propaganda der Krise. Klaus Hartung, Kursbuch 1988. Unsere Gesellschaft bietet somit das erstaunliche Schauspiel einer Rechten, die nicht als solche auftreten kann, ohne dass man sie des Faschismus bezichtigt, und einer Linken sowie einer extremistischen Linken, die sich jederzeit sozialistisch, kommunistisch oder marxistisch nennen und dabei ganz fraglos behaupten kann, dass ihre Doktrinen nichts mit dem Stalinismus noch überhaupt mit irgendeiner historisch verwirklichten Form des Sozialismus zu tun hätten. Alain de Benoist, 1980. Es sind lauter rechte Positionen, die ins Unrecht geraten sind. Es weht ein starker Wind von links in der deutschen Politik. Und so wollen eigentlich nur wenige sehr gern und sehr eindeutig als Leute der Rechten gelten. Nur die ganz vornehmen Denker, die grundsätzlich jeweils anders denken als die Mehrheit, bekennen sich zur Rechten. Walter Dirks, 1946. Dieses Problematischwerden alles Rechten ist keine Selbstverständlichkeit. Das muss einem immer wieder vor Augen stehen. Das Rechte besitzt so etwas wie einen natürlichen Vorzug. Im Hinblick auf den Menschen und beispielsweise die Rechtshändigkeit gibt es einen relativ breiten Konsens in der Naturwissenschaft, in Sonderheit in der Biologie, dass solche Rechtshändigkeit, übrigens auch Rechtsbeinigkeit, einen evolutionären Vorteil für uns darstellt. Rechtshändigkeit und Rechtsbeinigkeit tauchen allerdings eben in der Reihe der Säugetiere tatsächlich erst relativ spät, beispielsweise bei den Primaten, den Schimpansen, auf, sonst eher nicht. Es gibt im Übrigen, auch das sei ausdrücklich zugestanden, Kulturen, und sie sind wahrscheinlich rein zahlenmäßig im Laufe unserer Geschichte häufiger gewesen, Kulturen, die die Begriffe rechts und links nicht kennen. Man nennt solche Kulturen geozentrisch im Hinblick auf ihre Sprache und ihr Denken, im Unterschied zu unserem Konzept, das als egozentrisch bezeichnet wird. Das heißt, wenn ich den betreffenden Berichten glauben darf, sollte irgendjemand von Ihnen planen, auf Bali Urlaub zu machen. Und sollte er Balinesisch verstehen, dann wird ihm wahrscheinlich widerfahren, dass man ihm am Abend im Restaurant seines Fünf-Sterne-Hotels erklärt, nimm von der Reisschale Sonnenaufgang. Oder danach, führe dein Surfbrett Sonnenuntergang. Oder probiere den Cocktail zum heiligen Berg hin. Diese Ausrichtung an Winden, an Flussläufen, an irgendwelchen Landschaftsmarkierungen, die besonders auffällig sind, sind wahrscheinlich für unsere Vorfahren in der Vergangenheit wesentlich plausibler gewesen als unsere Konzeption, die davon ausgeht, es gäbe eindeutig definierbare Richtungen, mindestens von der Person aus, die sie formuliert, und die dann als links und rechts bezeichnet werden. Unter den etwa 6000 lebenden Sprachen, die es heute noch gibt, überwiegen ganz eindeutig die geozentrischen. Allerdings haben sie einen entscheidenden Nachteil. Sie sind im Regelfall auf bestimmte definierte Räume bezogen. Wir wissen eben nicht, wo der heilige Berg der Balinesen liegt und was wir damit anfangen sollen, wenn wir hier einen Cocktail in der betreffenden Richtung von der Theke nehmen sollen. Und deswegen lernen die Kinder auf Bali auch tatsächlich eine offizielle Sprache. Diese ist keineswegs neueren Datums, sondern selbst schon relativ alt. Das sogenannte Bahasa Indonesia, eine Handelssprache, die eben auch egozentrisch organisiert ist und deshalb eine Orientierung unter allen Umständen möglich macht. In Europa ist das, was man die Unterscheidung von rechts und links und deren Wertung angeht, auf eine sehr, sehr lange Traditionslinie zurückverwiesen. Das wird schon an der Tatsache deutlich, dass eines ihrer Zeugnisse unsere Sprachen sind. In praktisch jeder europäischen Sprache kommt der Rechten ein Vorzug zu. Auch in unserer Sprache ist das so. Zur Rechten gehört eben das Recht, gehört das Rechte, gehört die Gerechtigkeit, gehört das Richten und gehört selbstverständlich auch der Begriff richtig. Während auf der anderen Seite, zur Linken, alles Mögliche gehört, was man als einen Defekt wertet, nämlich irgendetwas ist link, jemand ist linkisch und ich nehme an, dass das mittlerweile fast ausgestorben ist. Es gab jedenfalls bis in meine Jugend hinein in meiner Umgebung auch den Begriff des Linksen, wenn jemand einen anderen böswillig übervorteilte. Diese Einteilung von rechts und links und die Trägheit der Sprache macht das deutlich, ist etwas, was so tief verwurzelt ist, dass selbst die Umwertungen, die stattgefunden haben in den letzten etwa 250 Jahren, daran nichts geändert haben. Im Politischen hat man die Unterscheidung von rechts und links bereits in den Ständeordnungen gekannt. Das heißt, überall da, wo es eine Ständevertretung gab, die neben dem Fürsten innerhalb des Staates Gewalt ausübte, saßen auf der rechten Seite diejenigen, die als loyal gegenüber dem Herrscher galten, auf der linken aller übrigen. Das heißt, im Zweifel saßen die vornehmen Stände zur rechten und alle übrigen auf der anderen Seite. Im House of Commons in Großbritannien ist es bis heute noch so, dass die Regierung eben auf der rechten Seite vom Speaker Platz nimmt, die Opposition auf der linken Seite. Unsere Unterscheidung von linker und rechter und auch von linker und Mitte und rechter geht allerdings im Regelfalle auf die französische Nationalversammlung zurück, die, das muss man betonen, nur für einen relativ kurzen Zeitraum eine solche Einteilung kannte und das nur aus rein praktischen Gründen. Das heißt, um die Übersichtlichkeit bei den im Regelfalle offenen Abstimmungen innerhalb der Nationalversammlung zu erhöhen, wurden die Abgeordneten, die im Regelfalle gemeinsam abstimmten, aufgefordert, sich bitte auch gemeinsam zu platzieren. Das führte dazu, dass die Opposition am äußersten linken Rand des Spektrums Platz nahm, während die Königstreuen am äußersten rechten Platz des ganzen Platz nahmen und sich dazwischen alle diejenigen befanden, die sich meistens nicht so richtig entscheiden konnten. Diese Anordnung ist kurz darauf wieder aufgegeben worden. In der eigentlich turbulentesten Phase der Französischen Revolution wird sie durch eine Alternative ersetzt. Diese Alternative sah vor, dass oben in einer Art Amphitheater die Jakobiner, also wir würden sagen die Linken, sitzen, unten die Rechte, also die Royalisten, die Königstreue, und dazwischen alle diejenigen, die man französisch den Sumpf nannte, also diejenigen, die sich weder für die andere eine noch die andere Seite wirklich entscheiden wollten. Die Rechte ist also im Grunde genommen bis ins 19. Jahrhundert hinein die bevorzugte, jedenfalls im Begriff der klassischen Ordnung des alten Europa, bevorzugte Ordnung. Damit zusammenhängt eine Anordnung, eine sogenannte Seitensymbolik, die sich auf allen möglichen Feldern, vor allen Dingen eben auch der Darstellungen, widerspiegelt. Diejenigen von Ihnen, die noch ein Glaubensbekenntnis, das Apostolikum, auswendig können, werden sich wahrscheinlich erinnern, dass da die Rede ist von Christus, der zur Rechten Gottes sitzt, eben nicht zur Linken. Und selbstverständlich ist klar, dass am Tag des jüngsten Gerichts diejenigen, die erlöst sein werden und in das Himmelreich eingehen, zur Rechten des Herrn gehen werden. Und alle diejenigen, die hinabstürzen in den Höllenpfuhl, die werden zur Linken hinabstürzen. Es ist allerdings so, wie eine sehr umfangreiche Untersuchung des Kunsthistorikers Manfred Lurker gezeigt hat, dass im 19. Jahrhundert die ersten Bilder entstehen, auf denen das jüngste Gericht dargestellt ist mit verwechselten Seiten. Wahrscheinlich nicht, weil der betreffende Maler eine politische Botschaft senden wollte, aber weil ihm offenbar nicht mehr klar war, dass hinter rechts und links traditionell tatsächlich eine bestimmte Konzeption stand, die man nicht einfach vertauschen konnte. Die negative Wirkung, die der Begriff rechts erfahren hat und an deren Ende wir heute stehen, hat also, und das sei betont, nicht einfach mit Hitler zu tun. Das ist eine Vorstellung, ich werde darauf noch im Einzelnen eingehen, die zwar sehr fixiert ist, sogar in den Köpfen von solchen, die sich ganz offen als rechts bezeichnen, aber nichtsdestotrotz stimmt sie nicht. Ernst Jünger hat einmal festgestellt, die Welttendenz hat seit langem eine Linksrichtung, die seit Generationen wie ein Golfstrom die Sympathien bestimmt. Das war eine Feststellung, die er nach dem Zweiten Weltkrieg getroffen hat, die aber, wenn man seine Schriften kennt, bei ihm schon relativ früh entfaltet worden ist. Was bedeutet das? Die Entwicklung, auf die Ernst Jünger Bezug nimmt, hat ihren Ausgangspunkt in der sogenannten Atlantischen Revolution. Das heißt einmal dem Unabhängigkeitskrieg und der sogenannten Amerikanischen Revolution, die 1776 ihren Anfang nimmt. Zum Zweiten in der Französischen Revolution, die ihren Anfang 1789 nimmt. Im Laufe des 19. Jahrhunderts entstehen die beiden großen amerikanischen Parteien, die bis heute existieren. Ihre Bezeichnungen wechseln im Laufe des 19. Jahrhunderts mehrfach, aber zum Schluss setzen sich de facto zwei linke Bezeichnungen durch. Die einen sind die Demokraten, die anderen sind die Republikaner. Beides Begriffe, die im 18. Jahrhundert und auch im 19. Jahrhundert im Regelfalle signalisieren, dass jemand politisch links steht. Eine andere Option existiert gar nicht mehr. Damit haben die Amerikaner etwas vorweggenommen, was sich in Europa erst mit Verzögerung und in einer anderen Art der Differenzierung ebenfalls vollzieht. Der Ausgangspunkt ist hier Frankreich. Frankreich ist das große politische Laboratorium Europas. Das heißt, alles, was geschieht, vollzieht sich das erste Mal in Frankreich. Sinnen Sie einen Augenblick darüber nach und teilen Sie meine Beunruhigung. Die klassische Teilung des politischen Spektrums, auf die ich im Folgenden noch zu sprechen kommen werde, zeichnet sich das erste Mal 1848 deutlicher ab. Der große Alexis de Tocqueville hat in der Zeit davor, in den 1830er und 1840er Jahren, sich immer wieder über seine Standesgenossen amüsiert, die geglaubt hatten, mit dem Abschluss der Revolution, mit der Restauration, sei im Grunde genommen alles geklärt. Man müsse sich eigentlich keine Sorgen mehr machen. Das hat Tocqueville nie geglaubt. Er war davon überzeugt, die Revolution sei ein Prozess, er sei noch nicht zum Abschluss gekommen, ganz im Gegenteil. Die 1789 entfesselte Dynamik werde weiterhin wirken und werde Prozesse auslösen, die niemand die Macht habe, zu unterdrücken, zu stoppen oder gar umzukehren. 1848 findet eine Revolution statt in Frankreich. Diese Revolution hat zur Konsequenz, dass sich plötzlich nicht mehr nur, wie in der Französischen Revolution, einfach eine Linke und eine Rechte gegenüberstehen, sondern es entstehen mehrere Parteien. Diese Parteien sind gekennzeichnet durch ihre Symbole. Man hat davon gesprochen, die Revolution von 1848 sei ein Kampf zwischen der roten Fahne, der Trikolore und der weißen Fahne gewesen. Das heißt, es treten hier drei Gruppierungen auf. Unter der roten Fahne, noch relativ schwach, die organisierte Arbeiterschaft, das heißt diejenigen, die dann die Linke tragen werden. Diejenigen, die man ab nun Sozialisten oder Kommunisten oder Demokraten und in Frankreich in seltenen Fällen auch schon Anarchisten nennt. Zum Zweiten, diejenigen, die unter der Trikolore stehen. Das sind alle bürgerlichen Kräfte. Das sind diejenigen, die zumindest eine konstitutionelle Monarchie, aber lieber noch unter diesen obwaltenden Umständen eine konstitutionelle Republik errichtet sehen möchten. Zum Dritten die Weißen. Das sind diejenigen, die die Restauration wollen. Eine Konterrevolution mit dem Ziel, eine politische und gesellschaftliche Ordnung wiederherzustellen, die de facto in der Französischen Revolution untergegangen ist und nicht einmal in der Zeit der Restauration hat wiederhergestellt werden können. 1848 geht der Entscheidungskampf zwischen diesen drei Gruppierungen ganz eindeutig zugunsten der Trikolore aus. Die Roten verlieren und die Weißen verlieren auch. Frankreich bekommt eine bürgerliche Ordnung. Es entscheidet sich allerdings, und das ist für den weiteren Fortgang der Entwicklung von erheblicher Bedeutung, nach relativ kurzem Zögern dazu, einem Mann, Louis Napoleon, Neffe des großen Napoleon, die Macht zu übertragen. Eine diktatorische Macht, schließlich eine kaiserliche Macht, allerdings abgestützt auf das Volk. Damit ist eine weitere Facette, eine weitere Möglichkeit entstanden und im Grunde genommen operiert man ab jetzt zwischen diesen Optionen, nachdem die Weißen aus der Konkurrenz ausgeschieden sind. Mitte des 19. Jahrhunderts stirbt die klassische Rechte. Dieses Sterben ist in vielen Fällen ein sehr, sehr langwieriger Prozess, aber alle diejenigen, deren Herz entweder am Absolutismus oder aber an der Errichtung einer ständischen Ordnung oder deren Verteidigung lag, alle diese Gruppierungen verlieren sukzessive ihren politischen Einfluss, vor allen Dingen unter dem Eindruck der Erweiterung des Wahlrechts sind sie im Grunde genommen von allen Zugängen zur Macht immer weiter entfernt in den entwickelten europäischen Staaten. Dieser Prozess hat zur Konsequenz, und ich komme noch einmal auf Frankreich, dass schon am Anfang des 20. Jahrhunderts keine einzige Partei in Frankreich sich noch offen als rechts bezeichnet. Das ist etwas, was der Historiker Peter Richard Roden als die sogenannte Linksmystik bezeichnet hat. Und sie kommt tatsächlich in Frankreich als erstem Land Europas zur Geltung. Es gibt eine Phase der französischen Geschichte in der Dritten Republik, in der heißt die einzige stärkere bürgerliche Kraft, die im Wesentlichen getragen wird von der Mittelschicht, der besitzenden Mittelschicht, diese Partei nennt sich radikalsozialistisch. Auch das ist bezeichnend. Dieser eigenartige Prozess könnte man annehmen, und das ist durchaus von vielen Beobachtern vor dem Ersten Weltkrieg so gesehen worden, würde letztlich damit enden, dass es nur noch zwei Gruppierungen gibt, die zukünftig um die Macht konkurrieren, nämlich eine linke und eine irgendwie gefasste bürgerliche, eher liberale als konservative Organisation. Möglicherweise hat diese Argumentation auch ein erhebliches Maß an Plausibilität besessen bis zum Jahre 1917. Nach 1917 ist alles anders. Die wesentliche Ursache dafür, dass nach 1917 alles anders ist, sind die beiden Revolutionen, die in Russland stattfinden. Am Rande Europas, einem Land, von dem kaum jemand irgendeinen entscheidenden politischen Impuls erwartet hätte, setzt sich eine Gruppierung durch, die sich selbstverständlich als Teil der Linken betrachtet, aber eine neuartige Linke ist. Sie ist im Hinblick auf die Konsequenz ihres Ansatzes und die Brutalität der Durchsetzung ihrer Konzeption deutlich verschieden von allen anderen linken Gruppierungen. Die Bolschewiki machen mit der Vorstellung ernst, man müsse im Zweifel Gewalt, auch Gewalt gegen die Mehrheit, anwenden, um die Prinzipien durchzusetzen, die Karl Marx für richtig erachtet hatte und von denen Karl Marx glaubte, dass sie die Geschichte der Menschheit an ihrem Ende bestimmen würden. Der Aufstieg des Kommunismus ist allerdings mit einer Reihe von Problemen verbunden für die Linke selbst. Die Bolschewiki stellen innerhalb der Linken nur eine Minderheit dar, auch wenn ihr Name etwas anderes suggeriert. Denn es ist ganz klar, dass die Konzeption Lenins von bestimmten Grundauffassungen der übrigen Linken dramatisch abweicht. Das bezieht sich vor allen Dingen auf das Eliteprinzip. Für Lenin ist vollkommen klar, eine erfolgreiche Revolution wird nicht durch die Massen durchgeführt. Eine erfolgreiche Revolution muss von einer Kaderpartei durchgeführt werden, die besteht aus Berufsrevolutionären, also letztlich aus Terroristen, die bereit sind, das Entscheidende zu tun. Und man darf nicht dulden, dass beispielsweise durch Mehrheitsverhältnisse oder aber die Meinung der Basis an der Klarheit dieser Zielsetzung irgendetwas geändert wird. Das widerspricht zugegebenermaßen den meisten Glaubensüberzeugungen, die Linke sonst haben, insbesondere derjenigen, ich werde noch darauf kommen, von der Gleichheit der Menschen und von der wünschenswerten Konzeption einer Gemeinschaft, in der diese alle ein Mitbestimmungsrecht haben. Die Entstehung dieser neuartigen Linken, der Bolschewiki, führt dazu, dass nach dem Ersten Weltkrieg in Reaktion darauf auch eine neuartige Rechte entsteht. Diese neuartige Rechte ist durch zweierlei gekennzeichnet. Erstens dadurch, dass sie nicht als konservativ gelten will. Sie ist sozusagen weiß, aber sie will kein Zurück. Zweitens ist sie dadurch gekennzeichnet, dass sie ihren scharfen Antikommunismus mit der Absicht verbindet, auf neuartige Art und Weise den Zuspruch, die Zustimmung der Bevölkerung zu gewinnen. Man kann dieses eigenartige Phänomen, das von den Anhängern auch oft dadurch gekennzeichnet wurde, dass sie sich als weder rechts noch links oder als jenseits von rechts und links bezeichnet haben, das kann man, wie gesagt, daran erkennen, dass diese Gruppierungen versuchten, neue Begriffe zu wählen, die sie nicht in den Verdacht brachten, dass sie irgendetwas mit der traditionellen Rechten zu tun hätten. Solidarismus, Faschismus, Nationalbolschewismus, sozialer Nationalismus, Nationalsozialismus, sozialer Imperialismus. Das alles sind Ansätze gewesen, um etwas zu entwickeln, was sich einerseits gegen das bolschewistische Modell wendete und was andererseits eine Option bot, um von der Bevölkerung Zustimmung zu erhalten für ein alternatives Modell, das weder Bolschewismus noch liberale Demokratie bedeuten würde. Diese Konzepte haben bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs eine erhebliche Konjunktur gehabt in den entwickelten europäischen Ländern, was auch mit der krisenhaften Zuspitzung in diesen Ländern nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zu tun hatte. Es ist jedenfalls so, dass trotz der von mir zitierten Äußerung von Walter Dirks, der übrigens als Mann der Linken ausdrücklich betont hat, dass er die Existenz einer Rechten für unumgänglich und auch für notwendig halte, und dass übrigens die Linke von den Rechten lernen müsse, Ehrfurcht, Disziplin und Ordnungssinn, meinte er, stünden der Linken gut an. Sie habe da eindeutig ein gestörtes Verhältnis zu diesen Sachverhalten. Aber das nur so en passant. Also dieser Sachverhalt sollte wenigstens zur Kenntnis gegeben werden. Das erklärt, wie gesagt, aber auch, dass die Kontaminierung des Begriffs Rechts und die Verfemung des Begriffs Rechts keineswegs mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs einhergeht. Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, 1946, haben zwei Männer, die überhaupt keine Scheu hatten, sich als Rechte zu bezeichnen, nämlich Hans Zehrer, ursprünglich der Chef der legendären Zeitschrift Die Tat nach dem Zweiten Weltkrieg, zuerst der Herausgeber des Deutschen Allgemeinen, nein, damals noch des Deutschen Sonntagsblattes und dann der Welt am Sonntag. Und Otto Schmidt-Hannover, das war der engste Berater von Hugenberg in der Zeit der Weimarer Republik. Diese beiden haben 1946 auf der schönen Insel Sylt gemeinsam ein Manifest der Rechten verabschiedet und darin unumwunden erklärt, dass ihrer Meinung nach die Zukunft Deutschlands entweder rechts sein werde oder gar nicht. Denn aus ihrer Sicht war eben der Nationalsozialismus wie der Bolschewismus nichts anderes als Varianten eines gescheiterten linken Konzeptes, dem man nun unter ausdrücklichem Rekurs auf das rechte Rechte entgegentreten solle. In den 1940er Jahren entsteht nicht nur eine deutsche Rechtspartei, die allerdings eben nicht besonders erfolgreich ist, sondern auch eine konservative deutsche Partei, deren Vorsitzender Heinrich Hellwege, immerhin zeitweise Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, seine Partei auf dem Goslarer Parteitag 1954 auf die Formel einschwört, es kommt dem einen oder anderen vielleicht bekannt vor, macht den rechten Flügel stark. Diese Vorstellung, dass also das Rechte an sich eine Möglichkeit ist, für die man optieren kann, hängt auch damit zusammen, dass die verschiedenen Vorstellungen davon, was rechts ist, sich in der Phase, von der ich gerade gesprochen habe, dramatisch pluralisiert hat. Diese dramatische Pluralisierung hat auch dazu geführt, dass vor etwa 10 Jahren die französische Zeitschrift Element sich einmal den Spaß gemacht hat, sämtliche Varianten des Rechtsseins aufzulisten und dabei immerhin auf 56 verschiedene Möglichkeiten gestoßen ist. Dieser ungeheure innere Pluralismus all dessen, was man so als rechts bezeichnen kann, hat natürlich Folgen. Eine Folge davon ist auch, dass die verschiedenen Familien der Rechten, zu denen ich auch aus verschiedenen Gründen die Konservativen zähle, einander weniger grün sind, als es bei den Linken der Fall ist. Wenn man nämlich von einer solchen Pluralisierung auf der Rechten spricht, dann muss man auf der anderen Seite sagen, dass die Linke ein relativ homogenes Phänomen ist. Diese Homogenität, über die täuscht auch nicht die Tatsache hinweg, dass die Linke selbstverständlich in verschiedene Fraktionen gespalten ist. Um das etwas klarer zu machen, möchte ich in dem zweiten Teil meines Vortrags auf etwas abheben, was der deutsche Philosoph und Rechtsgelehrte Hermann Heller Ideenkreise genannt hat. Das heißt, ich werde versuchen, einmal komplett durchzubuchstabieren von links bis rechts, welche Fraktionen sich eigentlich seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts ausgebildet haben, inwiefern sie übereinstimmen, inwiefern sie sich voneinander unterscheiden. Das heißt, das, worüber ich hier rede, das sind Idealtypen im Sinne von Max Weber. Mir ist vollkommen klar, dass viele sich an der einen oder anderen Stelle, auch wenn sie vielleicht die Bezeichnung akzeptieren, nicht einsortieren werden. Und mir ist auch klar, dass es zahllose Übergangsformen gibt. Nehmen Sie es also als einen Versuch. Grundsätzlich 3 Kategorien, also die üblichen, die wir aus der sogenannten Gesäßgeografie des Politischen kennen. Eine Linke, eine Mitte und eine Rechte. Auf der Linken 3 große Fraktionen. Die Anarchisten, wie der Name schon sagt, diejenigen, die im Prinzip jede institutionelle Form der Ordnung und der Gewaltausübung ablehnen. Zum Zweiten die Kommunisten, worunter ich jetzt hier schlechterdings alle diejenigen fasse, die dem leninistischen Modell anhängen, also nicht etwa irgendwelche anderen selbst ausgedachten Varianten. Zum Dritten die Sozialisten. Das sind diejenigen, unter die ich hier auch die Sozialdemokraten und Verwandte fassen möchte. Alle diese 3 Gruppierungen haben eines gemeinsam, nämlich so etwas wie einen Zentralwert. Dieser Zentralwert ist die Gleichheit aller Menschen. Die Vorstellung, dass alles, was Menschenantlitz trägt, gleich ist, und zwar nicht nur gleich an Rechten, sondern tatsächlich substanziell gleich, das ist eine der wesentlichen Grundüberzeugungen, die alle Linken teilen. Aufgrund dessen haben sie auch eine Vorstellung davon, wie man dieses Prinzip am besten umsetzen kann, und das ist der Begriff der Sozialisierung. Linke gehen davon aus, dass Menschen im Prinzip beliebig formbar sind, wenn es gelingt, die gesellschaftlichen Bedingungen so zu organisieren, dass sie sich in die richtige Richtung entwickeln. Das haben Linke verschiedener Provenienz auf verschiedene Art und Weise ausgeformt. Und es ist auch ganz klar, dass die Frage, wie man so etwas erreichen kann, sehr unterschiedlich sind. Salopp gesagt, bei den Anarchisten ist es so, dass sie ganz und gar darauf vertrauen, dass sich die Dinge mehr oder weniger von selbst ergeben. Für mich immer eines der schönsten Beispiele. Anarchismus hat ja in Spanien eine große Tradition. Bei der Verteidigung Madrids durch die republikanischen Truppen gab es einige besonders tapfere anarchistische Regimenter, aber sie wurden von den Truppen Francos schlicht und ergreifend überrannt, weil sie die Frage, ob sie schanzen wollten oder nicht, erst diskutieren mussten, und sie waren eben nicht rechtzeitig zu einem Schluss gekommen. Das ist eigentlich typisch für anarchistische Konzepte, und es ist nur halbspöttisch gemeint, denn ich halte das durchaus auch für konsequent. Kommunisten haben demgegenüber eine völlig andere Vorstellung davon, wie man dieses Ziel erreicht. Für sie ist vollkommen klar, dass Gewalt eigentlich die entscheidende Möglichkeit ist. Man muss nicht so weit gehen wie Stalin. Ein Mensch, ein Problem, kein Mensch, kein Problem. Töte einen, erziehe 100. Das sind alles Konzepte, von denen man aber sagen kann, dass sie im Prinzip darauf hinauslaufen, eine Gesellschaft zu schaffen, bei der man sich jetzt nicht mehr mit der Frage herumschlagen muss, wie bringe ich die Betreffenden überhaupt dazu, dass sie einsehen, was für sie das Beste ist, sondern ich erkläre, mit Hilfe des Zwanges werden wir eine Ordnung schaffen, die tatsächlich auf Egalität beruht. Die Sozialisten, das sind diejenigen, die jedenfalls in der Variante, die wir in West- und Mitteleuropa und in Nordeuropa ausgebildet haben, diejenigen, die ihr Vertrauen darauf setzen, dass die Leute es schon irgendwie einsehen werden und die im Laufe des 20. Jahrhunderts mit dieser Annahme relativ erfolgreich waren. Das heißt, die Durchsetzung sozialdemokratischer und sozialistischer Konzepte in den westlichen Gesellschaften über den Weg der freien Wahl, über den Weg der Beeinflussung der medialen Komplexe, über den Weg der Einflussnahme auf die Bürokratie. Alle diese Konzepte weisen immer darauf hin, im Grunde genommen will man eine gesellschaftliche Ordnung, und die Gesellschaft ist der eigentliche Bezugspunkt für alles linke Denken, bei der man davon ausgehen kann, vollkommen klar, wir vertrauen darauf, dass über den Weg der Wahl letztlich der Sozialismus kommt. Die pluralistische Gesellschaft selbst ist ebenfalls ein Konzept der Linken, vor allen Dingen der Sozialisten, die eben der Überzeugung sind, innerhalb eines pluralen Wettbewerbs wird sich letztlich die sozialistische Konzeption als die bessere erweisen und die Bevölkerung mehrheitlich auf ihre Seite ziehen. Die Linke hat insgesamt gesehen nicht nur den Ausgangspunkt Gesellschaft, sie hat vor allen Dingen damit verknüpft auch ein bestimmtes Naturbild. Eine Vorstellung davon, wie eigentlich der Teil unserer Welt, der nicht menschengemacht ist, aber natürlich die Welt der Menschen beeinflusst, gestaltet ist, von welchen Gesetzmäßigkeiten er bestimmt wird. Dieses Naturbild ist primär harmonisch. Das heißt, man geht davon aus, dass die Natur von sich aus eigentlich eine Art Gleichgewichtszustand kennt und der Mensch durch seine störenden Eingriffe immer wieder Dinge erzeugt, die diese Harmonie letztlich eben nicht zur Vollendung kommen lassen. Die Äußerung Rousseaus, dass der Mensch von Natur gleich gesund und glücklich leben kann und dass es vielleicht am besten wäre, wenn wir in die Wälder zurückkehren, um da selbst mit den Bären zu leben. Dieses Konzept zeigt eigentlich sehr deutlich, die Natur wird vorgestellt als eine Parklandschaft, in der der Mensch sich ergeht und in friedlichem Zusammenleben mit allem, was existiert, sein Dasein fristet. Diese Vorstellung macht auch verständlich, warum die Vorstellungen der Linken im Hinblick auf den Gang der Geschichte ganz und gar bestimmt werden von der Idee des Fortschritts. Für sie ist klar, die Geschichte bedeutet einen Aufstieg. Es gibt einen permanenten Prozess der Verbesserung. Und diese Verbesserung ist nicht beschränkt auf die technischen Aspekte, ist nicht beschränkt auf die Naturbeherrschung durch den Menschen, sondern sie bezieht sich auch auf seine Moralität. Wenn die Gesellschaft sich so entwickelt, wie es sein sollte, dann wird mit dem technischen Fortschritt der moralische Fortschritt der Menschheit einhergehen. Wer so etwas glauben kann, ist ganz ohne Zweifel ein Optimist. Das heißt, ein Optimist im Hinblick auf das, was den Menschen eigentlich ausmacht. Auch das ist ein eindeutiges Kriterium. Im Grundsatz, trotz der Dinge, die ich von Stalin zitiert habe, ist das Menschenbild der Linken optimistisch. Unterschiedlich sind lediglich ihre Auffassungen, inwiefern dieses optimistische Menschenbild unter den obwaltenden Umständen schon seine Berechtigung hat oder nicht. Alle linken Konzepte beruhen auf den Ideen der Aufklärung. Die Linke geht im Prinzip davon aus, dass die menschliche Ratio geeignet ist, die Welt zu durchdringen und sie besser zu machen. Zwischen den einzelnen Fraktionen gibt es Unterschiede. Es gibt auch Auseinandersetzungen, zum Teil massivster Art, aber man wird trotzdem sagen können, dass die Einheitlichkeit und die Kontinuität der Entwicklung der Linken seit 1776 oder 1789 außerordentlich groß war. Das heißt, ein Linker von heute wird sich mit einem Jakobiner im Prinzip verständigen können. Die Werte, die sie vertreten, die Idealvorstellungen, denen sie nachfolgen, sind im Prinzip nicht besonders unterschiedlich. Diese Kontinuität, man könnte natürlich auch sagen, dieser eigenartige Konservatismus auf der Linken, hat vor allen Dingen damit zu tun, dass Linke prinzipiell Gesinnungsethiker sind. Zu den Jubiläen dieses Jahres gehört ja auch das Jubiläum der großen Rede von Max Weber über Politik als Beruf, wo er die Unterscheidung trifft zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Und Linke sind per se erst einmal Gesinnungsethiker. Oder wie Josef von Westphalen es einmal schön formuliert hat, links sein heißt, aus einer Ecke kommen, in der man das Beste vergeblich gehofft hat. Immerhin ist doch das was. Netter jedenfalls, als schon immer alles besser gewusst zu haben. Das ist links, das muss man zugeben. Von dieser Linken kann man bis zu einem gewissen Grade sehr deutlich die Mitte unterscheiden. Also alle diejenigen, die für gewöhnlich als Liberale bezeichnet werden. Und so wie die Begrifflichkeit auf der Linken immer schon ein Signal setzt, worum es geht, ist es auch bei den Liberalen so. Die Liberalen sind als erstes, als formierte Partei in Spanien aufgetreten. Sie sind also diejenigen, die für die Freiheit waren. Wessen Freiheit? Die Freiheit, für die der Liberale eintritt, ist immer die Freiheit des Individuums. Die Aufklärung hat auch diese Idee stark gemacht, nämlich die Vorstellung, dass der Mensch per se erst einmal ein Einzelner ist, ein Unteilbares oder ein Atom. Das heißt, wir existieren als Einzelne, das macht uns aus, und unsere Aktionsradius als Einzelne bestimmen, wenn alles gut geht, nur wir selbst. Das Mittel der Wahl für die Liberalen ist die Diskussion. Die Auseinandersetzung zwischen den Vernünftigen über den richtigen Weg, in der Erwartung, dass am Ende die Einsicht derjenigen steht, die es schlechter gewusst haben, und die Durchsetzung derjenigen, die es besser gewusst haben. Die Vernunft ist der Maßstab, also wie Jürgen Habermas immer so schön sagt, der zwanglose Zwang des besseren Arguments. Und mit Hilfe dieses zwanglosen Zwang des besseren Arguments setzt sich die richtige Auffassung durch. Die Liberalen teilen mit der Linken die Vorstellung, dass der entscheidende Bezugspunkt für ihre Argumentation immer eine Gesellschaft ist. Auch bei ihnen ist es so, dass diese Gesellschaft durch einen Vertrag zustande kommt, durch eine Übereinkunft der vielen Einzelnen, die sich entschließen, in bestimmten Fragen gemeinsam zu handeln und einen Vertrag abzuschließen, der sie wechselseitig verpflichtet. Auch ihr Naturbild ist grundsätzlich ein harmonisches. Also, wenn Sie die großen liberalen Wirtschaftslehren betrachten, dann werden Sie immer wieder feststellen, ohne die Hoffnung auf die unsichtbare Hand ist der Markt eigentlich als Modellvorstellung nicht funktionstüchtig. Und wenn so etwas funktionieren kann, dass also praktisch von selbst eine Harmonie immer wieder hergestellt wird, dann wohl bloß deshalb, weil das natürlich ist. Die Mitte teilt mit der Linken auch die Vorstellung, dass die Geschichte vom Fortschritt bestimmt wird. In dem Augenblick, als dieser Begriff im Deutschen Anfang des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal auftaucht, bis dahin gab es zwar das Fortschreiten, aber nicht das Substantiv Fortschritt, in dem Augenblick ist das die Parole der Liberalen. Sie sind die Progressiven. Sie teilen die Auffassung vor allen Dingen der Rechten nicht, die skeptisch, missmutig oder sogar pessimistisch auf die Zukunft schauen, sondern sie sind davon überzeugt, die Geschichte des Menschen ist eine, die nach oben geht. Das Menschenbild der Liberalen ist deshalb tendenziell optimistisch, aber man muss fair sein. Es gibt relativ viele Liberale, die diese Formulierung ablehnen würden und sagen würden, das stimmt nicht. Alle diejenigen, die sich vor allen Dingen als Marktliberale betrachten, sind, was ihr Menschenbild angeht, eher skeptisch. Sie betonen, es ist uns vollkommen klar, der Mensch hat eine ganze Reihe problematischer Eigenschaften. Und diese problematischen Eigenschaften, die muss man eben dadurch in den Griff bekommen, dass man ein Regelwerk verankert innerhalb der Gesellschaft, um eine friedliche Konkurrenz anstelle eines Krieges aller gegen alle zu bewerkstelligen. Die Liberalen sind die große Partei des 19. Jahrhunderts. Sie werden getragen von allen gesellschaftlichen Tendenzen dieser Zeit. Sie haben für sich das, was Benedetto Croce die Religion der Freiheit genannt hat. Also die Überzeugung der mindestens der gebildeten Europäer, dass man den Menschen von allen tradierten Bindungen, vor allen Dingen an seinen Stand, aber auch an alle anderen Ordnungen, etwa die der Kirche, lösen müsse, um ihm, um die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und die Verfassung zu zitieren, ihm das Streben nach individuellem Glück zu ermöglichen. Dieses Streben nach individuellem Glück, das ist die Maßgabe für ein gelungenes Leben. Eigentlich könnte man auch sagen, so eine Maßgabe selbst inhaltlich zu füllen, interessiert die Liberalen nicht. Ludwig von Mises hat gesagt, der Liberalismus ist eine Lehre, die ganz und gar auf das Verhalten der Menschen in dieser Welt gerichtet ist. Er hat in letzter Linie nichts anderes im Auge als die Förderung der äußeren, der materiellen Wohlfahrt der Menschen und kümmert sich unmittelbar nicht um ihre inneren, um ihre seelischen und metaphysischen Bedürfnisse. Das ist eine Formulierung, die wahrscheinlich alle klassischen Liberalen unterschreiben würden und betonen würden, dass genau das der Fall ist. Religion ist natürlich Privatsache. Warum? Ganz einfach, weil sich der Liberalismus in eine solche innerliche Frage nicht einmischt. Man muss betonen, Männer wie Mises, aber auch wie Hayek waren deshalb ganz und gar nicht religionsfeindlich. Sie haben ausdrücklich betont, dass die Religion ein sehr, sehr wichtiges Element einer funktionierenden Gesellschaft ist. Allerdings, sie wollten sich auch nicht zu der Frage äußern, inwiefern denn das dann in ihr Konzept insgesamt passt. Von der Linken und der Liberalen kann man die Rechte, so wie sie sich seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts ausgebildet hat, insofern deutlich unterscheiden, als die Rechte gekennzeichnet ist durch einen völlig anderen Zentralwert. Gleichheit bei den Linken, Freiheit des Individuums bei der Mitte und bei der Rechten Ordnung eines Ganzen. Alle rechten Gruppierungen teilen die Überzeugung, dass es ein Ganzes gibt und dass dieses Ganze verteidigens, schützenswert ist und dass man alles tun muss, um es zu erhalten. Das Ganze ist immer mehr als die Summe seiner Teile. Es ist, wie ein in fast allen rechten Argumentationen auftauchender Begriff besagt, ein Organismus. Und man soll es sich da nicht zu leicht machen. Mit Organismus ist nicht gemeint etwas Pflanzen- oder Tierartiges, sondern mit Organismus ist gemeint ein Etwas, das einen inneren Zusammenhang aus verschiedenen Teilen bildet, die nicht einfach machbar sind, insofern auch nicht einfach konstruierbar, planbar, sondern die sich im Laufe der Geschichte ergeben. Solche Größen können ganz verschiedene sein, also beispielsweise ein Volk, aber auch ein Staat, eine Kirche. Das alles können Bezugspunkte sein. In den wichtigsten Fällen sind es aber die beiden Erstgenannten. Das Volk als organische Einheit oder der Staat als organische Einheit. Das Mittel der Wahl, um ihre Ziele zu erreichen, ist für die Rechten immer die Erziehung. Damit ist nicht etwa nur die Schule gemeint oder die Universität, sondern damit sind eigentlich alle bewussten Prozesse gemeint, durch die Menschen dazu gebracht werden, bestimmte Auffassungen als richtig anzuerkennen und andere als falsch zu verwerfen. Die drei Gruppierungen, die ich innerhalb der Rechten unterscheiden möchte, nenne ich die völkischen, die konservativen und die Bonapartisten. Ich weiß um die Problematik dieser Begriffe. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich sie durch vollkommen neuartige, neu gefundene, erfundene ersetzen soll. Aber nachdem ich das zweimal ausprobiert habe, bin ich zu dem Ergebnis gekommen, das verwirrt mehr, als dass es klar macht. Also völkische, konservative und Bonapartisten. Die völkischen. Für die völkischen, das sagt schon der Begriff, und ich möchte betonen, dass das, was ich Ihnen hier vortrage, an keiner Stelle in sich polemisch gemeint sein soll, sondern es ist erst einmal deskriptiv beschreibend, nicht wertend. Deswegen werden Sie jetzt hier auch keine Aussagen darüber finden, ob das eine gefährlich oder ungefährlich ist, ob es mit der Verfassung vereinbar ist oder nicht, oder gar zwei Begriffe, von denen ich vorschlage, dass man sie eine Generation lang überhaupt nicht verwenden sollte, radikal oder extremistisch. Das sind alles Begriffe, die mittlerweile so abgebraucht sind und so oft missbraucht wurden, dass ich nicht glaube, dass aus ihnen noch wissenschaftlich irgendetwas zu holen ist. Also völkische in einem beschreibenden Sinn. Das sind alle diejenigen, für die der entscheidende Bezugspunkt ihres Denkens das Volk ist. Sie sind davon überzeugt, dass die Natur, übrigens genau wie Linke und Liberale, in sich eine harmonische Einheit bildet und vom Prinzip der Harmonie bestimmt wird. Allerdings sehen sie den Sachverhalt des menschlichen Eingreifens und der menschlichen Geschichte geprägt von einer Zerstörung dieser Harmonie. Völkische haben fast immer das Empfinden, in einer Zeit des Niedergangs zu leben, in der das für sie Entscheidende, nämlich das Volk, von der Auslöschung bedroht ist. Das führt auch dazu, dass im Hinblick auf ihr Menschenbild ein eigenartiges Schwanken zu beobachten ist. Völkische sind insgesamt gesehen, was die Menschen und vor allen Dingen die Menschengruppen angeht, skeptisch, wenn nicht pessimistisch. Aber sie sind im Hinblick auf ihre eigene Gruppe, nämlich das Volk oder den Kern dieses Volkes, optimistisch. Das heißt, salopp gesagt, davon überzeugt, dass alle Bretonen von Geburt her anständige Menschen sind, aber der Rest der Franzosen Schlawutze und sonstige Übelgestalten, mit denen man besser nichts zu tun hat, mit denen man sich auch besser nicht näher befasst oder sie gar heiratet. Das ist eine typisch konservative Denkfigur. Die völkischen Vorstellungen haben sich im 19. Jahrhundert ausgebildet im Rahmen von Bewegungen, die man meiner Meinung nach zutreffend als Konternationalismus bezeichnet hat. Konternationalismus bedeutet, bestimmte Gruppierungen, die sich als Volk oder Nation verstanden haben, haben unter dem ungeheuren Druck anderer gelernt, sich nicht nur so zu verstehen, sondern sich auch entschlossen, ihr So-Sein zu verteidigen, notfalls mit der Waffe in der Hand. Das erklärt übrigens auch, warum es so einen starken völkischen Impuls im deutschen Nationalbewusstsein gegeben hat. Und es erklärt auch, warum vor allen Dingen in Deutschland sich diese Gruppierung so klar ausbilden konnte. Denn sie lebt nicht von der Aufklärung, sondern von der Romantik. Die Romantik, die in Deutschland so eine ungeheure geistesgeschichtliche Wirkung gehabt hat, erklärt vieles von dem, was das Denken der Völkischen bestimmte. Allerdings bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts ist das noch ganz unsortiert. Sie werden immer wieder feststellen, bei vielen, die man dem Vormärz zurechnet und die dann 1848 unter wehenden schwarz-rot-goldenen Fahnen auf den Barrikaden stehen, dass sich unter denen viele befinden, die schon zu dem Zeitpunkt völkisch argumentieren und nachdem die Revolution gescheitert ist, den letzten Schritt ganz konsequent vollziehen, sich von ihren bisherigen liberalen Kampfgenossen trennen und eine eigene Position beziehen. Ganz trennen sie sich nie. Die Völkischen um 1900, wenn sie zu Wahlen auffordern, fordern regelmäßig auf, die Linksliberalen zu wählen, das heißt den Fortschritt oder den Freisinn. Warum? Man weiß sich mit den Betreffenden verbunden, vor allen Dingen mit einem enthusiastischen Begriff von germanischer, von deutscher Freiheit und mit der Ablehnung des preußisch geprägten Obrigkeitsstaates, den man für einen reinen Mechanismus hält und mit dem man aus diesem Grund nichts zu tun haben will. Die Wendung der Völkischen nach links in dieser Hinsicht geht auch darauf aus, das Soziale stärker zum Thema zu machen, Lebensreformvorstellungen, Betonung auch der Zuwendung zur eigenen Nation, das alles spielt eine entscheidende Rolle. Den wichtigsten Impuls erhält allerdings die völkische Bewegung durch die darwinistischen Vorstellungen. Die darwinistischen Vorstellungen haben eine Doppelwirkung auf die völkischen. Die eine ist die gesteigerte Furcht, dass die eigene, auch biologisch definierbare Gruppe zum Untergang verurteilt ist. Und zweitens die Überzeugung, dass wenn man es richtig anstellt, bis hin zur Zuchtwahl, dass man dann eine Möglichkeit hat, den entsprechenden Problemen zu entkommen oder sie zu korrigieren. Wenn die Völkischen von Erziehung sprechen, dann meinen sie vor allen Dingen Erziehung durch Vorbild. Sie bilden bevorzugt Siedlungsgemeinschaften, Enklaven. In diesen Enklaven tun sie sich zusammen und versuchen, als eine Art Ideal den anderen Volksgenossen zu zeigen, wie ein gutes Leben eigentlich aussehen könnte. Die Wirkung ist unterschiedlich. Man sollte sie nicht unterschätzen. Und Sie werden feststellen, dass eben bestimmte Elemente dieses Konzeptes bis heute ihre Wirkung haben. Die zweite Gruppierung, die ich vorhin als die bonapartistische bezeichnet habe, und damit ist ja schon etwas Entscheidendes gesagt, geht grundsätzlich davon aus, dass der entscheidende Bezugspunkt der Staat sein muss. Was Sie von den eben geschilderten am drastischsten trennt, ist eine völlig andere Vorstellung von Natur und eine völlig andere Vorstellung von Geschichte. Eine völlig andere Vorstellung davon, was der Mensch ist. Der Bezugspunkt ist der Staat. Das ist eine Größe, dem die Völkischen traditionell skeptisch gegenüberstehen, wenn nicht ablehnend. Das Naturbild ist nicht harmonisch, sondern agonal. Bonapartisten sind fest davon überzeugt, dass die Natur vom Kampf bestimmt wird. Und das ist nichts, was sie erst von Darwin lernen, sondern das sind Einsichten, die man ja in der klassischen Staatstheorie seit Thukydides immer wieder ins Zentrum gerückt hat. Und sie gehen davon aus, dass die Geschichte eine Wellenbewegung ist. Kein Fortschritt im Sinne der Linken und der Liberalen, keine Dekadenz absoluter Art wie bei den Völkischen, sondern die Vorstellung, dass die Geschichte Blütezeiten kennt, Zeiten des Niedergangs und das ist jetzt entscheidend, Wenn in der Phase des Niedergangs die großen Männer kommen, dann kann man das Schicksal wenden. Dann kann man den Staat wieder aufbauen, wieder errichten, der bis dahin in der Gefahr steht, tatsächlich zugrunde zu gehen. Denn die Geschichte ist ja nicht nur ein Friedhof von Eliten, sondern eben auch ein Friedhof von Staaten und Völkern. Ihr Menschenbild ist pessimistisch. Es ist auffallend, dass bei denjenigen, die ich dieser Kategorie zuordne, klassisches Beispiel ist selbstverständlich Napoleon gewesen, die Vorstellung davon, was den Menschen ausmacht im Laufe seines Lebens, immer radikaler, immer negativer wird. Und anfängliche Vorstellungen, er war ja in seinen jungen Jahren auch ein glühender Rousseauist, sich völlig in ihr Gegenteil verkehren. Wenn man die Erinnerungen von St. Helena liest, dann wird man sofort erkennen, also nichts ist mehr geblieben von irgendeiner Erwartung, die er in den Menschen steckt. Die Bonapartisten, und das wird von den allermeisten nicht gesehen, sind regelmäßig Kinder der Aufklärung. Sie haben ein fast rationalistisch zu nennendes Bild des Menschen und der Welt. Sie gehen davon aus, dass die Ordnung eine mechanistische ist. Das heißt also eine, die durch den geschickten Handwerker, wenn die Maschine ins Stocken kommt, wieder repariert werden kann. Sie glauben, dass sie diejenigen kennen oder sogar diejenigen sind, die diese Reparatur im Zweifel ausführen können. Jeder Bonapartist kann sagen, was Napoleon gesagt hat. Meine Mätresse, das ist die Macht. Wer jetzt aber glaubt, dass damit schon alles gesagt ist, dem muss man ein zweites hinzufügen, was Napoleon auch gesagt hat. Keine Macht ohne Verständnis für die Fantasie der Völker. Ein bedeutender Biograf Napoleons, Jacques Bainville, hat das die bonapartistische Formel genannt. Auf der einen Seite ein in vielen Fällen brutales Machtbewusstsein und die Entschlossenheit, Gewalt anzuwenden, um diejenigen Dinge durchzusetzen, die man für richtig hält. Auf der anderen Seite ein klares Bewusstsein davon, dass keine Macht auf Dauer bestehen kann, ohne die Zustimmung derjenigen, die dieser Macht unterworfen sein sollen. Und Napoleons Fähigkeit, Verständnis für die Fantasie seines Volkes zu haben, kann man ja daran erkennen, dass noch nach seinem Sturz 1815 die Bauern neben dem Bild Mariens und dem Kruzifix in ihren Hütten ein Bild des Kaisers hängen hatten. Und als seine Gebeine dann von St. Helena nach Paris überführt werden, übrigens unter einem, der immerhin zur Familie Bourbon gehörte, da kann sich der Trauerzug bloß im Schritttempo durch die Stadt bewegen, obwohl dieser Napoleon ja Millionen von Franzosen, von den anderen Europäern wollen wir gar nicht reden, Millionen von Franzosen das Leben gekostet hatte. Napoleon beschäftigte die Fantasie der Völker, vor allen Dingen seines Volkes, weiter. Und bei Fernsehumfragen in Frankreich, ich weiß nicht, wie es im Moment ist, aber vor 10 Jahren war mir noch eine bekannt geworden auf die Frage, wer war der größte Franzose aller Zeiten? Selbstverständlich, Napoleon. Wer sonst? Der Erste, der diesen Sachverhalt theoretisch zu fassen versucht hat, war Thomas Carlyle. Carlyle ist derjenige, dem das britische Parlament die Merkwürdigkeit verdankt, dass direkt vor dem Gebäude in Westminster Palace die Figur eines Königsmörders steht, nämlich die Statue von Oliver Cromwell. Das geht auf Carlyle zurück. Carlyle war derjenige, der Cromwell rehabilitiert hat in einer Monarchie, die ja natürlich wusste, was dieser Mann bedeutet hatte für die Monarchie. Er hatte für den Tod Karls I. gesorgt. Und das hat Carlyle damit gerechtfertigt und er hat seine viktorianischen Zeitgenossen so überzeugt, dass durch eine große Sammlung das Geld für diese Statue zusammenkam, dass er gesagt hat, es ist nicht entscheidend für das Leben der Völker und nicht entscheidend für das Leben der Staaten, ob sie einen gesalbten Monarchen auf dem Thron haben, sondern es kommt auf die großen Männer an, auf die Heroes. Und unter den Helden verstand er nicht nur einfach diejenigen, die sich militärisch bewähren, sondern unter denen verstand er diejenigen, die tatsächlich das tun konnten, was im klassischen Sinne ein Heros tut, nämlich derjenige, der eine Ordnung stiftet. Eine Ordnung im Chaos stiften, das ist die entscheidende Tat. Und Carlyle war der Überzeugung, Cromwell habe dieses vorgemacht. Ich überlasse es jetzt Ihrer Fantasie, wem man so alles diesen Bonapartisten zuschlagen kann im Laufe der Zeit. Aber ich glaube, dass damit eben auch etwas deutlich geworden ist, was eben genuin auf diese Seite des politischen Spektrums gehört. Womit ich, last but not least, zu den Konservativen komme. Was haben die Konservativen mit den beiden eben charakterisierten Denkfamilien der Völkischen und der Bonapartisten gemeinsam? Was trennt sie? Die Konservativen sind ebenfalls der Überzeugung, dass es einer Ordnung des Ganzen bedarf. Sie sind wie die Bonapartisten der Überzeugung, dass das entscheidende Ganze für die menschliche Existenz der Staat ist. Dieser Staat kommt nicht durch einen Gesellschaftsvertrag zustande, durch irgendeine Art von Machtübertragung durch freiwillige Zustimmung, sondern der Staat selbst beruht auf Macht. Das heißt also im ersten Schritt auf Unterwerfung. Die Konservativen glauben aber, dass dem Staat nur dann Dauer zukommt, wenn es ihm gelingt, seine Bürger oder die Untertanen in dem Sinne zu erziehen, dass sie dieses Ganze innerlich bejahen. Ihr Naturbild ist wie das der Bonapartisten agonal. Das heißt, auch sie sind nicht davon überzeugt, dass die Natur eine Parklandschaft sei und dass man sich darauf verlassen kann, dass sich alles Mögliche von selbst ergibt. Ich bin mir klar darüber, dass jetzt alle Katholiken unter ihnen etwas zucken werden, aber ich kann das nicht ändern. Ich glaube, man könnte wenigstens unter Hinweis auf den Fall und die Erbsünde doch klarstellen, dass es also mit der Natur als einer harmonischen, selbst nach katholischem Verständnis, bloß noch wenig ist. Die Konservativen teilen mit den Bonapartisten die Überzeugung, dass die Geschichte ein alternierender Prozess ist, also ein solcher, in dem Phasen der Blüte und des Hochstandes einer Kultur, eines Staates, eines Volkes mit Phasen des Niederganges abwechseln. Sie sind, was ihr Menschenbild angeht, in keinem Fall so optimistisch wie die Völkischen, auch nicht im Hinblick auf ihre eigenen Leute und keineswegs so abgrundtief pessimistisch wie die Bonapartisten, sie sind Skeptiker. Für sie ist nicht prägend ein Einfluss alleine, sondern sie sind bestimmt sowohl von der Aufklärung wie der Romantik. Die erste Generation der Konservativen in Europa bestand aus Männern, die im Grunde genommen alle selbst aus der Aufklärung hervorgegangen waren, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt erklärten, ich kann diesen Weg nicht bis zum Ende mitgehen. Es ist auch nicht so, dass Konservative einfach Traditionalisten wären, also solche, die bestimmte Verhältnisse einfrieren möchten und dann sagen, so war es, so ist es, so muss es ewig bleiben. Eine derartige Vorstellung ist schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von allen denkenden Konservativen zurückgewiesen worden. Und von Viktor Emmy Huber stammt ja der wunderbare Satz, dass er es für die jämmerlichste Vorstellung von Konservatismus halte, das, was man habe, nur möglichst langsam zu verlieren. Das, worauf sich der Konservatismus im Wesentlichen stützt, ist das, was man mit Roger Scruton die natürliche Tradition nennen könnte. Das heißt also die tiefe Überzeugung davon, dass Menschen nicht ohne Bindung existieren können. Dass Menschen keine Individuen sind, sondern dass sie per se auf Gemeinschaft angewiesen bleiben. Dass Gemeinschaften auch nicht einfach so geschaffen werden können, eine Auffassung, zu der die Bonapartisten neigen, sondern dass sie in der Geschichte entstehen und wenn sie keine Verankerung in der Geschichte haben, normalerweise auch keinen Bestand haben können. Das heißt, alle Erfindungen, jede Form von Nation Building ist schon deshalb zum Scheitern verurteilt, weil es eben keine tiefen Verankerung in der Vergangenheit gibt. Die Konservativen wissen sehr genau, wie Walter Bagehot mal gesagt hat, dass man bei allen Institutionen diejenigen unterscheiden muss, die effizient zu sein haben, von denjenigen, die ehrwürdig sind. Das Gefühl, die gefühlsmäßige Bindung des Menschen an die Ordnung, zu der er gehört, ist etwas, was von den Konservativen ganz ins Zentrum gerückt wird. Das, worum es ihnen geht, hat einer der weniger bekannten, aber aktuellen konservativen Denker, Johannes Oerding, auf die Formel gebracht. Wir wissen nicht, was kommt, wir wissen nur, was ewig bleibt. Dieses Wissen um das, was ewig bleibt, ist unter den Konservativen selbstverständlich etwas Umstrittenes. Das ist mir vollkommen klar. Aber sich daran abzuarbeiten, bleibt den Konservativen, denen ich mich selbst zuzähle, nun einmal nicht erspart. Mehr an Klarheit ist meiner Meinung nach in diese Sache nicht zu bringen. Und ich hoffe, dass ich Ihnen wenigstens einen ungefähren Aufriss davon geben konnte, wie ich diese Sache sehe. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit.